NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Gleich begrüße ich die Autorin Vanessa Erstmann. Sie stand mit ihrem Buch Reden wir von Hannover, das wird genügend harmlos sein, auf der Shortlist des Buchpreises Pflichtlektüre Niedersachsen der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek. Ich spreche mit ihr über das Buch, über das Schreiben und über die Liebe zur Stadt. Dann geht es ins Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte im Oldenburger Schloss. Dort ist eine Ausstellung mit Plakaten, die Kultur und Zeitgeschichte erzählen, zu erleben. Was vertraut wirkt, bekommt hier eine ganz neue Perspektive. Und der Osnabrücker Musikpreis 2025 geht an den britischen Pianisten Elias Ackerley. Er wurde gestern Abend in Osnabrück überreicht. Wir waren dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Hannover als literarischer Schauplatz, überraschend klug und alles andere als harmlos. Die Autorin Vanessa Erstmann stand mit ihrem Buch Reden wir von Hannover, das wird genügend harmlos sein, auf der Shortlist des Buchpreises Pflichtlektüre Niedersachsen der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek. Warum Hannover literarisch viel mehr ist als sein Ruf, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast, mit Vanessa Erstmann. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Vanessa, der Titel klingt ja so ein bisschen wie ein literarischer Understatement-Trick. Warum genügend harmlos und wie harmlos ist Hannover denn wirklich?
Also das ist ein Zitat, das ich als Titel verwendet habe. Das geht auf Theodor Lessing, den Schriftsteller und Philosophen, zurück, der das um 1900 geäußert hat. Und Theodor Lessing hat Hannover ja auch als Paradies der Mittelmäßigkeit bezeichnet. Also hatte eine ambivalente Beziehung zu seiner Heimatstadt. Meinte das sicherlich aber auch immer ein wenig augenzwinkernd. Ich auf jeden Fall, aber ich fand, da Hannover ja auch unter diesem Understatement leidet und die Mittelmäßigkeit immer wieder betont wird, fand ich das herrlich passend als Titel.
Wie bist du drauf gekommen, zu sagen, ich schreibe ein Buch über Hannover? Und das ist ja auch nicht ein kleines Buch, sondern das ist ja ein dickes, fettes Buch geworden.
Ja, das ist eine dicke, fette Doktorarbeit, oder die leicht gekürzte Version sogar meiner Doktorarbeit. Ich bin darauf gekommen, als ich noch studiert habe und ein Seminar über Städtewerbemaßnahmen, Städteprofilierung besucht habe. Und das fand ich furchtbar interessant und bin in diesem Zuge darauf aufmerksam gemacht worden von meiner damaligen Dozentin, dass im Stadtarchiv Hannover ein sehr interessanter Bestand liegt, der damals noch unerschlossen war, also unerforscht. Und dabei handelte es sich um den Nachlass unseres ehemaligen Imagepflegers Mike Gerke. Der hat über Jahrzehnte als hauptamtlicher Imagepfleger hier versucht, die Außenwahrnehmung von Hannover zu steigern, zu verbessern und hat das, wie gesagt, über Jahrzehnte getan. Und als Historikerin freut man sich immer sehr, wenn man einen Bestand findet, der, an den sich andere noch nicht so abgearbeitet haben. Und dachte ich, das muss ich machen. Das war ein Thema meiner Masterarbeit und danach ging es dann weiter. Das hat halt noch viel mehr geboten, das Thema.
Hannover gilt ja als unauffällige Stadt. Viele sagen ja auch Hannover. Was ist eigentlich Hannover? Was siehst du hier, was andere übersehen?
Also ich bin ja auch gebürtige Hannoveranerin und tatsächlich auch Lokalpatriotin. Das war jetzt aber nicht allein der Grund, warum ich angefangen habe, mich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Es war halt eher, dass ich mich immer gewundert habe, warum Hannover als eine Stadt, die ich sehr positiv wahrnehme, als die Großstadt im Grün, auch als interessante Sportstadt, als die Stadt der Übersichtlichkeit, der kurzen Wege. Es ist einfach sehr, sehr vieles, was ich hier sehr schätze. Und mich hat immer gewundert, dass diese negativen Klischees, diese Stereotypisierung sich so hartnäckig halten, obwohl sie oft gar nicht mit der tatsächlichen Stadt übereinstimmten. Und das wollte ich erforschen. Das war der Grund für mich, das Thema anzufassen.
Gibt es einen Ort in Hannover, der dir ganz besonders am Herzen liegt?
Also wir gucken quasi fast drauf. Jetzt nicht ganz aus dem Studio, aber ich mag den Maschsee sehr gerne, wo euer Funkhaus liegt. Auch weil ich auch in der Nähe des Maschsees wohne und das einfach so der Punkt ist, an dem ich entspannen kann in der Stadt. Ich mag aber auch sehr, sehr gerne die Alnriede. Das sind jetzt so die Klassiker. Und dann gibt es ganz viele kleine Orte, die ich mag. Ich mag auch sehr, sehr gerne verschiedene kulturelle Orte. Allen voran natürlich den Jazzclub Hannover, mit dem ich sehr verbandelt bin. Das sind Orte, an denen ich ja auch mal so ein bisschen dann den Alltag vergessen kann. Und da hat Hannover sehr, sehr viel zu bieten.
Dein Buch erscheint jetzt schon in der 3. Auflage. Du hast gesagt, das ist eine Doktorarbeit. Wieso finden so viele Leute Gefallen an dem Buch, kaufen das und lesen das, obwohl das eine Doktorarbeit ist?
Es ist richtig, es ist eine Doktorarbeit, aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das spannend zu schreiben. Es sind auch schöne, bunte Fotos drin. Also es ist ein dicker Wälzer, ja, aber dieser Wälzer ist von der Aufmachung und der ganzen Art und Weise, wie es auch innen drin zu lesen ist, wird euch auch sehr, sehr verlockend. Das Thema interessiert natürlich auch viele. Das habe ich schon gemerkt, als ich noch dazu geforscht habe und immer wieder für Vorträge angefragt worden bin. Das ist jetzt ja auch nach wie vor der Fall. Das Thema Image Hannover, das treibt doch sehr, sehr viele um. Und insofern ist es einfach von allgemeinem Interesse. Und das ist sicherlich etwas, was mich auch als Historikerin sehr freut, weil es keine Selbstverständlichkeit ist für uns Geisteswissenschaftler, dann doch auf so reges Interesse zu stoßen. Und das macht mich als Autorin natürlich unglaublich glücklich.
Jetzt ist dein Buch nominiert gewesen für den Preis Pflichtlektüre Niedersachsen. Was bedeutet diese Anerkennung für dich ganz persönlich?
Also es war eine große Überraschung, weil der Preis ist ja ganz neu. Man ist so der erste Jahrgang sozusagen. Und es war eine sehr freudige Überraschung. Es war auch nochmal die Anerkennung, Wertschätzung für die Arbeit, die da von allen Autorinnen und Autoren, die da nominiert waren, geleistet worden ist. Und dieses Pflichtlektüre, das kann man ja einerseits so auffassen, dass man sagt, gut, alle Bücher, die hier in Niedersachsen erscheinen, müssen eben mindestens ein Pflichtexemplar, eigentlich sogar zwei, an die Landesbibliothek zur Verwahrung gehen. Also da kommt das ja so ein bisschen her mit dieser Pflichtlektüre. Aber ich finde, man kann es ja auch so deuten, dass das Bücher sind, die da nominiert waren, die einfach in jedes Bücherregal gehören, weil man als Niedersächsin oder Niedersachse sich damit beschäftigen sollte. Also in dem Sinne positiv gemeint, Pflichtlektüre, absolute Pflicht, das gelesen zu haben.
Du hast gesagt, dass du Vorträge hältst, du hast natürlich auch Lesungen, du stellst dein Buch vor. Gibt es so Reaktionen von Lesern aus Hannover oder auch aus ganz Niedersachsen, die dich da besonders berührt oder auch überrascht haben?
Also ich erfahre unglaublich viel Zustimmung, auch großes Interesse an denen, weil ich ja doch auch mit einem historischen Blick sehr weit zurückschaue, also auf insgesamt ja 150 Jahre Stadtwerbung und auch schaue, wo kommt denn das auch her mit diesem Understatement, mit diesem, manche sagen auch Minderwertigkeitskomplex hier der Stadtbevölkerung. Und da nehme ich also dieses große Interesse wahr, auch diese Aha-Momente. Und vieles, was ich in meine Forschung einfließen lassen über die Jahre. Also ich habe ja gesagt, dass ich auch während der Zeit, in der ich an dieser Dissertation gearbeitet habe, ja schon Vorträge gehalten habe. Und Image ist so etwas, da hat ja auch jeder eine Meinung zu und mit der wird man regelmäßig konfrontiert. Also das war von Anfang an sehr bereichernd und das ist es jetzt auch weiterhin.
Was würdest du jemandem in Niedersachsen sagen, der noch nie in Hannover war?
Der noch nie in Hannover war, ja, dass es allerhöchste Zeit wird, die Stadt aufzusuchen und dass Hannover eben nicht mittelmäßig ist, sondern eher für mich eine Stadt der Mitte, was ja auch sehr positiv ist. Das heißt also eine Stadt, die all das hat, was wir suchen, insbesondere Lebensqualität, die aber noch nicht diese ganz ausgeprägten Schattenseiten der großen A-Städte hat. Also als B-Stadt sind wir vergleichbar mit unseren Mieten noch ganz moderat. Also, und es ist halt wirklich die Stadt der kurzen Wege, wie ich schon sagte, eine sehr grüne Stadt, eine sehr Stadt voller Lebensqualität, voller Kultur. Ich glaube, das ist das, was doch viele Menschen sich wünschen von ihrem Lebensmittelpunkt. Und das ist etwas, was nach außen gar nicht so bekannt ist.
Woran arbeitest du momentan? Gibt es demnächst wieder von Vanessa Erstmann ein Buch?
Ich schreibe ständig Bücher, weil ich als Historikerin Unternehmensgeschichten aufarbeite. Also da bin ich gerade stark mit unterwegs. Aber wenn du jetzt darauf anspielst, ob es demnächst dann vielleicht einen zweiten Band gibt, also die aktuellen Bestrebungen, das Image Hannovers zu verbessern. Nein, also die eine Dissertation, die hat jetzt erstmal dann gereicht, die Arbeit damit. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, also das Thema begleitet mich natürlich weiterhin und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann irgendwann ich mich auch nochmal literarisch weiter damit auseinandersetze. Aber erstmal bleibt es dann bei den Unternehmensgeschichten und Aufsätzen über Hannover, die ich in lokalen Medien schreibe.
Und vielleicht haben Sie jetzt ja Lust bekommen und möchten Vanessa Erstmann auch mal kennenlernen am 17. Februar. Da ist sie in der Landesbibliothek Hannover und es ist eine Lesung. Um 17 Uhr geht die Lesung los. Vanessa, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hierher gekommen bist, zu uns in den Kulturspiegel mit einem Buch über Hannover, das genau dort spannend wird, wo man es vielleicht gar nicht so erwartet. Reden wir von Hannover, das wird genügend harmlos sein. Und auch nominiert gewesen in der Shortlist des Buchpreises Pflichtlektüre Niedersachsen der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek. Ich bedanke mich ganz herzlich, Vanessa.
Vielen Dank, Martina.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind heute Abend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Im Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte im Oldenburger Schloss ist eine neue Ausstellung mit Plakaten zu sehen. Und die haben eine ganz besondere Geschichte. Einiges davon dürfte den Besucherinnen und Besuchern nämlich bekannt vorkommen. Was genau, erzählt uns Helgard Füchsel.
Über ein Ausstellungsplakat ziehen sich blaue und schwarze Rechtecke auf rotem Grund diagonal nach oben. In der Mitte wirkt das Muster durch eine unsichtbare Linie wie durchgeschnitten. Das sieht ähnlich aus wie die alte blau-weiße Plastiktüte von Aldi. Kein Wunder, beides hat Günther Frutrunk entworfen. Das Plakat im Oldenburger Schloss bewirbt eine Ausstellung von Frutrunk im Jahr 1965 in Köln. Es ist eines von 3000 Plakaten aus der Zeit nach 1945 aus dem Bestand des Landesmuseums, sagt Kuratorin Runa König.
Die Plakate sind im Landesmuseum zugeschickt worden in ihrer Zeit der Entstehung, um eben ausgehängt zu werden und für die jeweiligen Ausstellungen zu werben. Und jemand, wir wissen immer noch nicht wer, hat beschlossen, diese Plakate aufzuheben, weil er den hohen Wert des Grafikdesigns oder eben den künstlerischen Wert dieser Plakate erkannt hat und auch den informativen Wert.
2 Jahre lang hat sie die Blätter katalogisiert und historisch eingeordnet. Ein Forschungsprojekt. An manchen der Plakate sind noch Spuren von Klebestreifen oder Reißzwecken zu sehen. Schließlich waren alle einmal aufgehängt. Viele bewerben Ausstellungen aus den 50er und 60er Jahren, zum Teil selbst gestaltet von den ausstellenden Künstlern wie Oskar Kokoschka, Erich Heckel oder Künstler von Gruppen wie Informel oder Zero. Die Museumsdirektorin Anna Heinze freut sich, dass für die Forschung Fördermittel der Stiftung Niedersachsen bewilligt wurden.
Da sind zum Teil richtig frühe Plakate dabei. Also wir sprechen ja auch schon von den ersten Nachkriegsjahren. Dann auch auf den ersten Blick konnte man sofort erkennen, das sind Plakate von namhaften Gestaltern oder Künstlern, also Namen, die man gleich zuordnen konnte. Ja, und dann haben erste Recherchen auch ziemlich schnell ergeben, dass manche Plakate gar nicht mehr in großer Zahl vorhanden sind. Also zum Beispiel auch bei Institutionen, von denen diese Plakate ursprünglich mal kamen, gar nicht mehr da sind.
Hinter jedem Blatt steckt eine Geschichte, erzählt die Kuratorin König. Eines zeigt eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ein Gesicht mit blutunterlaufenen Augen, dick mit Schwarz übermalt. Arnulf Reiner malte nach exzessiven Experimenten mit Drogen und Alkohol, erzählt die Kuratorin. Alle Plakate präsentiert sie zusammen mit anderen Werken der jeweiligen Künstler aus dem Archiv oder der Dauerausstellung des Museums. Bilder, Skulpturen und sogar Vasen. Eine wahre Fundgrube.
Und was mich eben überrascht hat, sind solche Arbeiten wie die von Alfonso Hüppi. Das ist ein Schweizer Künstler, der in den 60er Jahren für die staatliche Kunsthalle Baden-Baden gearbeitet hat. Nicht nur als Grafiker, sondern auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und als ich dann gesehen habe, dass es in der Sammlung des Landesmuseums dazu 2 Siebdrucke gibt, die eben auch von diesem Künstler sind, diese Werke mussten einfach in die Ausstellung, weil sie so leuchten.
Mit leuchtenden Farben arbeiteten auch Ruprecht Geiger und Ernst Wilhelm Ney aus der Künstlergruppe Zen 49. Abstrakte Kunst voller Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit.
Man wollte ja neu anfangen, alle wollten einen Neuanfang und die Künstler wollten auch, dass man wieder sich der abstrakten Kunst mehr zuwendet.
Die Schau gibt einen beeindruckenden Überblick über die Vielfalt der Kunstströmungen in den Nachkriegsjahren, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Seit 1995 wird der Osnabrücker Musikpreis verliehen. Dieser Preis zeichnet die Weltspitze des musikalischen Nachwuchses aus. Ausgewählt aus den Finalisten des ARD-Musikwettbewerbs. Der britische Pianist Elias Ackerley war 2025 ein solcher Finalist und wurde jetzt mit dem Osnabrücker Musikpreis 2025 belohnt. Der mit 6.000 Euro dotierte Musikpreis wurde gestern Abend in Osnabrück im Rahmen eines Konzerts überreicht. Petra Ries hat mit dem Preisträger gesprochen. München, September 2025. Elias Ackerley hat es bis ins Finale des renommierten ARD-Musikwettbewerbs geschafft und spielt Prokofjews Klavierkonzert Nummer 2. Warum hat er sich dieses schwierige Werk ausgesucht? Das ist nichts für Feiglinge.
An diesem Stück haben mich nicht nur die unter Pianisten berühmt-berüchtigten Kadenzen gereizt, sondern auch die emotionale Tiefe, die 150-prozentigen Einsatz verlangt.
In München hat Elias Ackerley damit den 2. Platz im Finale des ARD-Wettbewerbs errungen. Das Kuratorium in Osnabrück wählt seine PreisträgerInnen immer aus den Finalisten aus und fand, Ackerley habe es geschafft, den dunklen Grundton des selten gespielten 2. Klavierkonzerts von Prokofjew zu treffen und diesen so fesselnd ans Publikum weiterzugeben, als hätte er selbst die Musik komponiert.
There's something so dark about this piece, but also
dieses Stück hat etwas sehr Dunkles an sich. Und dann auch wieder nicht. Hier manifestieren sich so viele Emotionen. Das hat mich sehr angezogen. Deshalb wollte ich es spielen.
Sergei Prokofjew komponierte das Stück 1913 und widmete es einem Studienfreund, der sich kurz vorher das Leben genommen hatte. Ackerley spielt das Stück schon seit seiner Highschool-Zeit, zunächst nur als Übungsstück, um sich zu fordern. Dass er jetzt dafür auch noch den Osnabrücker Musikpreis erhält, freut ihn sehr.
Das war so eine Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist so eine Ehre, diesen ersten Preis zu bekommen. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel.
Nachdem seine Familie vom englischen Shrewsbury nach Südkorea gezogen war, begann Elias Ackerley im Alter von 5 Jahren Klavier zu spielen.
Mein Vater war ein Cellist.
Mein Vater ist Cellist und ich liebe dieses wundervolle Instrument. Aber Klavier ist, vor allem in Korea, ein eher normales Instrument, das fast jedes Kind in Korea zumindest ein bisschen spielen kann. Das war bei mir anfangs genauso, aber dann wurde es für mich zu etwas Natürlichem, das ich ständig tat und ich war ziemlich gut und blieb dabei.
Elias Ackerley blieb dabei und hat daraus seine Leidenschaft und seinen Beruf gemacht. Mit 11 Jahren kam er zurück nach England und wurde mit 13 in ein berühmtes Musikinternat aufgenommen, die Chatham School of Music bei Manchester.
Zum ersten Mal war ich allein von meiner Familie weg und das war anfangs sehr schwierig. Ich musste mich an eine völlig neue Kultur anpassen. Ich war seltsam damals und sehr schüchtern. Und mit 3 anderen Jungs in einem Raum zu schlafen, das kann schwierig sein.
Nach den schwierigen Anfängen hat er dort, wie er sagt, Freunde fürs Leben gefunden und ist zu einer musikalischen Persönlichkeit gereift. Schon seit er Teenager war, tourt Elias Ackerley durch die ganze Welt. Er lernte in Meisterkursen und absolviert aktuell seinen Master an der berühmten Juilliard School in New York.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass wir den Abend zusammen verbringen. Gemeinsam singen und das ganz ohne Leistungsdruck, das ist ein besonderes Chorprojekt in Hannover und es zeigt, wie verbindend Musik sein kann. Wir waren dabei. Regisseur Simon Verhoeven verfilmt Joachim Meyerhoffs Bestseller Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und das mit seiner Mutter Senta Berger in einer zentralen Rolle. Wir haben uns den Film angeschaut. Und Kinderzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt sind in der Ausstellung Zeichne, was du siehst, im Küstenmuseum Wilhelmshaven zu sehen. Ein Schülerprojekt erinnert an das Leben der Kinder im Nationalsozialismus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Gemeinsam durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Singen Sie gerne? Singen macht nämlich glücklich und auch noch jede Menge Spaß. Überall in Niedersachsen gibt es wirklich ganz, ganz tolle Chöre und in Hannover gibt es ein interessantes Projekt. Es läuft immer an Sonntagen. Viktoria Königs hat einfach mal mitgemacht.
Wasted every day. So hört sich ein Sonntagnachmittag in einem Coworking-Space für Musiker in Hannover an. Um beim Sunday-Singing dabei zu sein, braucht es kein Talent. Notenkenntnisse sind nicht notwendig und niemand muss vorsingen. Es geht einfach darum, zusammen zu singen. Ganz ohne Leistungsdruck. Chorleiter Mirko Schelzke hat damit ein Angebot für Leute geschaffen, die sich das sonst nicht trauen.
Also statt alleine unter der Dusche zu singen, kann man auch zum Sunday-Singing kommen und hier gemeinsam mit den anderen singen.
Sehr schön.
Zuerst werden die Stimmen aufgewärmt und dann erklärt Mirko Schelzke den Teilnehmenden den Song, den sie zusammen singen werden. Heute ist das der Popsong Happy Ending von Mika.
This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending.
Ein- bis zweimal im Monat kommen hier etwa 120 Menschen zusammen und singen eine Stunde gemeinsam einen Popsong. Mitmachen kann jeder, egal ob mit oder ohne Erfahrung.
Also ich finde es eigentlich eher eine Chance, wenn man sich nicht traut, alleine zu singen, hierher zu gehen, weil man wird ja auch nicht rausgehört so richtig. Man muss es halt auch nicht besonders gut können und kann trotzdem mitsingen und so. Das finde ich ganz nice.
Die Lieder sucht Mirko Schelzke extra so aus, dass auch Anfänger gut mitmachen können.
Wir haben kleine Einteilungen in meistens drei verschiedene Stimmlagen. Ich kann selbst entscheiden, möchte ich hochsingen, möchte ich tief singen, möchte ich in der Mitte singen und kann auch währenddessen jedes Mal switchen und sagen, ach, jetzt habe ich das ausprobiert, jetzt möchte ich doch lieber darüber.
Und das kommt bei den Teilnehmenden richtig gut an.
Man kann halt einfach lossingen und das ist irgendwie auch gar nicht schlimm, wenn man mal einen falschen Ton singt oder so, es fällt sowieso nicht auf. Und das finde ich irgendwie so schön, dass da kein Druck dahinter ist.
Das ist natürlich super komfortabel, weil man etwas untergeht. Wenn man tatsächlich mit einer kleineren Gruppe hier wäre, dann wäre es eine größere Überwindung.
Zum Sunday-Singing kommen Menschen aller Generationen und für manche ist diese sonntägliche Gesangsstunde gleichzeitig auch Kontaktbörse.
Für mich ist es besonders interessant, hier auch Kontakte knüpfen zu können, weil ich beim ersten Mal, als ich hier war, im Nachgang mit jemandem noch einen Kaffee trinken war, mit dem ich auch immer noch Kontakt habe.
Verpflichtungen gibt es keine. Teilnehmen können alle so oft sie möchten. Einmalig oder regelmäßig. Eine Woche vorher meldet man sich online an. Mirko Schelzke wünscht sich, dass am Ende des gemeinsamen Singens vor allem eins hängen bleibt.
Jeder kann singen. Und ich hoffe, dass am Ende alle rausgehen, einen Ohrwurm haben, den Song zu Hause nochmal singen und für sich selbst sagen, ich habe Bock auf mehr.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Kindheitserinnerungen fließen ja oft ein in Literatur. Aber keiner hat dafür einen so eigenen anekdotischen Blick und eine so humorvolle Sprache entwickelt wie Joachim Meyerhoff. Die Bände seiner autobiografischen Romanreihe »Alle Toten fliegen hoch« sind nicht nur Bestseller, sondern für viele von uns absolute Herzensbücher. Regisseur Simon Verhoeven hat sich vor allem in Band 3, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, schockverliebt, weil er darin so viel von der eigenen Künstler- und Schauspielerfamilie wiederfand. Nun hat er diesen Teil fürs Kino verfilmt und das mit seiner Mutter, Senta Berger, in der Rolle von Meyerhoffs schauspielernder Großmutter. Walli Müller hat den Film für uns gesehen.
Am Anfang ist da diese Lücke, die der Unfalltod des älteren Bruders hinterlassen hat. Ein Schmerz, der Joachim lähmt. Monatelang verkriecht er sich in seinem Zimmer, bis eine plötzliche Eingebung sein Leben in eine neue Richtung lenkt. Er will sich an der Münchner Schauspielschule bewerben, womit er in die Fußstapfen seiner Großmutter Inge treten würde, die einst ein gefeierter Bühnen- und Filmstar war.
Du willst also auf die Falkenberg-Schule gehen. Die Schauspielerei ist ja ein sehr spezieller Beruf. Nervenaufreibend, demütigend.
Ich würde es trotzdem gern versuchen.
Zu seiner eigenen Überraschung besteht Joachim die Aufnahmeprüfung und zieht als 20-Jähriger zu Oma und Opa in die mondäne Münchner Villa nahe dem Nymphenburger Schloss. Neben lustigen Episoden, die er im Schauspielunterricht erlebt, stehen die Großeltern im Zentrum des Geschehens. Joachim Meyerhoffs Kunst ist es ja, Erlebtes, auch Schmerzhaftes, unter Zugabe von etwas Fantasie in wunderbar skurrile Erinnerungsanekdoten zu verwandeln. Die alternde Schauspieldiva und der Philosophengatte sind dafür eine unerschöpfliche Inspirationsquelle mit ihren Schrullen und Extravaganzen. Frühmorgens gurgelt das Paar, gespielt von Senta Berger und Michael Wittenborn, synchron vor dem Badezimmerspiegel. Für die Enkel schon in Kindertagen ein faszinierendes Ritual.
Die spucken gar nicht aus, oder? Die schlucken das runter.
Gurgeln mit Schnaps.
Zum Frühstück gehört das belebende Glas Champagner. Um 18 Uhr wird zur Zigarette ein Glas Whisky gereicht, abends Rotwein, wobei man auf dem Teppich liegend klassische Musik hört. Großmutter im rosafarbenen Seidenhausanzug. Joachim, den sie zärtlich Lieberling nennt, findet zwischen die Großeltern gekuschelt für einen Moment Frieden mit sich und der Welt. An der Schauspielschule hingegen fühlt er sich fehl am Platz und vor unlösbare Aufgaben gestellt.
Und jetzt muss ich nächste Woche Effi Briest vortragen als Nilpferd.
Um Gottes Willen, warum?
Ja, das möchte ich auch wissen, warum?
Habt ihr es früher nicht gemacht?
Ich war niemals ein Nilpferd.
Für Regisseur Simon Verhoeven kam von Anfang an nur seine Mutter Senta Berger für die Rolle in Frage. Doch die musste erst einmal überzeugt werden.
Ich habe das Rollenangebot von Simon erst einmal sehr skeptisch überdacht und habe dann gesagt, ich kann das nicht spielen, Simon. Das ist auch zum Teil eine Diva mit großer Geste. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Zum Glück nahm sie die Herausforderung schließlich an, denn Senta Berger gelingt eine unvergleichlich charmante Inge. Ein klein bisschen divenhaft und bestimmend, dem Enkel aber so innig zugetan, wie eine Großmutter es nur sein kann.
Du schreibst wirklich sehr gut, finde ich. Du bist ein recht guter Beobachter. Das ist eine Gabe, das ist gut.
Auch Simon Verhoeven hat bei dieser Meyerhoff-Verfilmung alles richtig gemacht. Den Ton des Buchs getroffen und der absurden Komik ebenso viel Platz eingeräumt wie der Trauer, die Joachim in sich trägt.
Hast du denn mal den jungen Werther gelesen? Goethe? Ach, diese Lücke! Diese schreckliche Lücke!
Diese entsetzliche Lücke.
Ach ja, natürlich. Entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Da geht es ja um den Schmerz, den wir alle in unserer Brust tragen, über diese Lücke zwischen uns und dem, was wir wollen.
Eine Lücke werden auch die Großeltern hinterlassen, die vor Joachims Augen älter und gebrechlicher werden. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ist ein todkomischer und herzerwärmender Film über das Ankommen im Leben und zugleich das Abschied nehmen müssen.
Schon die fünfte Beerdigung in diesem Jahr. Sehr unerfreulich, dieses Sterben.
Sollte dieser makellos hingezauberte Auftritt von Senta Berger tatsächlich, wie von ihr angedeutet, der letzte vor der Kamera gewesen sein, sie würde eine entsetzliche Lücke hinterlassen.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Im Ghetto Theresienstadt in Tschechien wurden im Nationalsozialismus etwa 141.000 Menschen inhaftiert, darunter etwa 9.000 Kinder. Eines dieser Kinder war die tschechische Künstlerin Helga Weißowa. Sie hat als 12-Jährige Bilder in ihr Tagebuch gemalt und so das Leben im Ghetto dokumentiert. Diese Bilder wurden nun im Rahmen eines Schülerprojekts in der Ausstellung »Zeichne, was du siehst« im Küstenmuseum Wilhelmshaven gezeigt. Frank Jacobs hat sich die Ausstellung angesehen.
Ja, herzlich willkommen hier im Küstenmuseum.
Clara Oster vom Küstenmuseum begrüßt die Schülerinnen und Schüler des Seminarfachs Kinder ohne Zukunft des neuen Gymnasiums Wilhelmshaven. In dem Fach haben sie sich mit dem Ghetto Theresienstadt beschäftigt und mit der tschechischen Künstlerin Helga Weißowa, sagt Schulleiterin und Kurslehrerin Wiebke Endres.
Im Seminarfach haben wir die Ausstellung von Helga Weißowa aufgearbeitet. Wir haben mediale Rundgänge geplant, wir haben die Hängung hier gemeinsam mit dem Küstenmuseum entwickelt, ein Konzept für die Ausstellung entwickelt und wir haben sie auch mit zusätzlichen inhaltlichen Formaten gefüllt, unter anderem eben auch Angebote für jüngere Schülerinnen und Schüler, die wir mit den Oberstufenschülern gemeinsam entwickelt haben.
Helga Weißowa wurde im Dezember 1941 mit ihren Eltern in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Bevor sie von ihrem Vater getrennt wurde, hat er Helga gesagt, zeichne, was du siehst. Und das tat sie. Heimlich malte die 12-Jährige den Alltag im Lager, sagt Endres und beschreibt eines der Bilder.
Dort sieht man die Essensausgabe im Ghetto Theresienstadt, also den Hunger der Menschen ihnen ins Gesicht geschrieben und demgegenüber die Härte, Brutalität und Strenge des Wachpersonals.
Helga Weißower malte mehr als 100 Bilder im Ghetto. Etwa 50 davon sind in der Ausstellung im Küstenmuseum zu sehen, darunter die Ankunft der Häftlinge. Auf einem anderen Bild sind nackte, ausgemergelte Frauen zu sehen, die Köpfe kahlrasiert. Angst steht in ihren Gesichtern. Sie werden von einem hasserfüllten Wachmann aus einem Raum ins Freie geführt. Ein weiteres zeigt eine abgemagerte Frau mit einer Hand am elektrisch geladenen Stacheldraht. Sie begeht offenbar Selbstmord. Diese Bilder haben die Schüler der 12. Klasse vom neuen Gymnasium Wilhelmshaven zuerst in einem Buch gesehen, als sie die Ausstellung vorbereitet haben, sagt der 18-jährige Marlon Blocher.
Man ist natürlich schockiert jedes Mal und das wird auch nicht weniger, wenn man so diese Geschichte dahinter versteht. Also ich konnte mir das Buch auch nicht in einem Rutsch angucken, alles, weil das wäre zu viel gewesen. Und das macht viel mit einem emotional, gerade wenn man auch daran denkt, wie alt sie in diesem Moment dann war. Sie war ja noch ein Kind. Wenn man das noch mit im Hinterkopf hat, dann hat das Ganze noch mal eine größere Wirkung, finde ich.
Auch die 17-jährige Michelle Walker hat die Zeit des Nationalsozialismus durch die Arbeit für die Ausstellung noch einmal anders wahrgenommen.
Also mir war schon immer bewusst, wie schrecklich diese Zeit war, aber noch mal so einen anderen Blick zu sehen, auch durch diese Künstlerin, die Bilder wirklich selber gezeichnet hat mit ihren 11 Jahren, war mir echt nicht bewusst und das war für mich noch mal so ein Blick, wo ich echt jedes Mal Gänsehaut hatte. Ich weiß nicht, ich bin immer noch ergriffen, jedes Mal, wenn man sich das so anschaut.
Okay. Aber soll ich dann auch wirklich genau auf die Fahrt auch eingehen, was wir dort vor Ort auch machen?
Ja,
das soll auch
du planst alles durch.
Lehrerin Wiebke Endres bespricht mit Schüler Noah das Thema seiner Seminararbeit im Fach Kinder ohne Zukunft. Denn nicht nur die Ausstellung ist Teil des Seminars, sagt Endres.
Es ist Teil einer Seminarfacharbeit, also Schüler planen eine Fahrt im Bereich der Erinnerungskultur in das Ghetto Theresienstadt über 4 Tage, von der Busfahrt bis zur Unterbringung und dem Rahmenprogramm der Exkursion.
An dieser Reise im Sommer sollen auch interessierte Bürger teilnehmen können, so Endres.
Frank Jacobs über die Ausstellung Zeichne, was du siehst. Kinderzeichnungen aus Theresienstadt. Sie ist ab dem 5. Februar im Küstenmuseum in Wilhelmshaven zu sehen. Und am 13. Februar um 18 Uhr gibt es dazu auch eine Lesung begleitend zur Schau mit dem Autoren Rainer Engelmann. Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen und das war's schon wieder, eine Stunde lang, ganz viel Kultur. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind, hoffe, dass wir nächsten Dienstag wieder gemeinsam den Abend verbringen im Kulturspiegel. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen einen traumhaft schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich bin Martina Gielitzer, bis dann, tschüss.